Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cube Talks. Ich bin Vanessa Sever, ich bin im Forschungsmarketing der Hochschule Merseburg tätig und ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über das Thema kooperative Promotion. Dazu habe ich drei Gäste im Studio, die uns mit Informationen zu den Hintergründen sowie auch mit persönlichen Erfahrungen versorgen. Ich begrüße Sandra Dietzel, die sich an dieser Stelle kurz vorstellt. Hallo Sandra.
Hallo, danke für die Einladung in den Podcast. Ich bin die Referentin für Nachwuchsförderung Sandra Dietzel an der Hochschule Merseburg.
Vielen Dank. Daneben begrüße ich noch Larissa Löser, die sich auch gerne kurz vorstellen kann. Hallo Larissa.
Ja, hallo. Auch vielen Dank für die Einladung. Ich bin hier jetzt als Lehrkraft für Produktion und Logistik angestellt und promoviere nebenbei und habe jetzt auch seit diesem Monat einen neuen Job als Forschungsschwerpunktmanagerin nachhaltige Prozesse.
Super, herzlichen Dank. Die dritte im Bunde ist Nathalie Sontopski, die sich auch gerne kurz vorstellen kann. Hallo Nathalie.
Hallo, mein Name ist Nathalie Sontopski und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Komplexlabor Digitale Kultur hier an der Hochschule Merseburg.
Herzlichen Dank. Herzlich willkommen im Podcast heute. Wir starten mit den Hintergrundinformationen zur kooperativen Promotion. Wie funktioniert das eigentlich? Wie läuft die Arbeit an zwei Forschungseinrichtungen? Wie ist der Ablauf? Welche Rahmenbedingungen gibt es zu beachten oder auch zu erfüllen? Sandra, wie läuft das? Kannst du uns versuchen, einen Einblick in die Hintergründe zu geben, in die Basisinformationen, die wichtig sind?
Ja, gerne. Die Hochschule Merseburg bietet ihren Absolventen einen durchgehenden akademischen Bildungsweg an, und zwar vom Bachelor über den Master bis zur kooperativen Promotion. Inzwischen gibt es auch die Möglichkeit, eigenständig in einem Promotionszentrum zu promovieren, aber dazu mehr in den kommenden Podcasts. Nun zum Basisinfos zur kooperativen Promotion. Also die Doktorarbeit verfasst man an der Hochschule Merseburg in Zusammenarbeit oder in Kooperation mit einer Universität, die dann schließlich den Doktortitel verleiht. Die kooperative Promotion an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, wie eben Merseburg ist, hat den Vorteil gegenüber einer Promotion allein an einer Universität, dass es sich sehr stark auf einen Anwendungsbezug bezieht. Also es geht um anwendungsorientierte Forschung mit direktem Praxisbezug. Genau, wie geht der Weg dieser kooperativen Promotion? Der kann recht unterschiedlich sein, deswegen freue ich mich auch über die verschiedenen Einblicke der anwesenden kooperativ Promovierenden. Also grundlegend kann man sagen, es richtet sich in erster Linie nach dem Forschungsthema des oder der Promovierenden und um den Betreuenden an der Hochschule Merseburg und der Uni. Und hängt dann schließlich auch davon ab, wie das funktioniert mit den Finanzierungsmöglichkeiten und auch den Lebensbedingungen von Promovierenden. Genau, weil die Daten geben auch her, dass die Promovierenden an Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften meistens etwas älter sind, in einer anderen Lebenslage sind, vielleicht auch schon Familie gegründet haben und auch dadurch Unterschiede entstehen zur Uni. Welche Formen und damit verbundene Finanzierungsmöglichkeiten gibt es denn für eine kooperative Promotion? Also es gibt, wie eben schon Nathalie gesagt hat, die Möglichkeit, in einem Forschungsprojekt zu arbeiten und dabei kooperativ zu promovieren. Es gibt die Möglichkeit, individuell zu promovieren, das heißt, sich selbst um die Finanzierung zu kümmern, also zum Beispiel über ein Stipendium oder eben neben dem Job, ob der jetzt innerhalb oder außerhalb der Wissenschaft stattfindet, spielt dabei eben keine Rolle, sondern es geht darum, das nebenbei, also berufsbegleitend zu machen. Und es gibt auch die eher seltenere Form, dass man das zusammen mit einem Unternehmen macht und eben den beiden Hochschulen. Ja, wie ist der Weg allgemein? Wie geht man vor, wenn man Interesse hat, kooperativ zu promovieren? Wenn die Forschungsidee geboren ist, dann heißt es für den Promotionsinteressierten im ersten Schritt eigentlich, eine Professorin oder einen Professor an der Hochschule Merseburg zu finden, ihn zu überzeugen von dem Thema, am besten in einem persönlichen Gespräch und auch die Herangehensweise etwas detaillierter darzulegen, um so ihn zu gewinnen als Betreuenden. Und dann ist der Weg so, dass oder öfters zumindest so, dass der Prof an der Hochschule Merseburg oder die Professorin natürlich auch gut vernetzt ist und auch Kolleginnen oder Kollegen im Fachgebiet hat, die an einer Universität tätig sind. Und so kommt der Kontakt mit dem Uniprof oder Professorin zustande. Denn wesentlich ist, die Voraussetzung für die kooperative Promotion bestimmt dann letzten Endes die Promotionsordnung der Universität. Also was sind die Zugangsvoraussetzungen? Zum Beispiel, welchen Abschlussnote darf man haben? Was muss man alles beilegen, um ein Annahmegesuch zu stellen? Wie läuft das mit der Einschreibung oder auch nicht? Das bestimmt letzten Endes alles, also Rechte, Pflichten, Voraussetzungen bestimmt die Promotionsordnung der Universität. Genau, und auch da gilt es, den Prof erstmal zu gewinnen, vorher zu gucken, was sind die Voraussetzungen, erfülle ich die, dann den Uniprof auch mit dem Thema zu überzeugen und zu gewinnen. Und im nächsten Schritt ein Exposé zu verfassen, was auch notwendig ist, um angenommen zu werden an der Universität. Und das findet meistens in Absprache mit beiden Profs statt. Und es empfiehlt sich auch immer, eine Betreuungsvereinbarung abzuschließen, die auch klar regelt, wie sind denn die Modi des Treffens, der Absprache, was braucht man noch, um gut arbeiten zu können. Also zum Beispiel, manche Promotionen brauchen ja ein Labor oder Werkstätten. Genau, das kann man alles zum Beispiel in dieser Betreuungsvereinbarung regeln. Die Wahl in Anführungsstrichen der Universität hängt eben sehr stark ab von dem Professor, der gewonnen werden konnte. Also sie kann in ganz Deutschland liegen. Es geht auch teilweise international. Genau. Wir an der Hochschule Merseburg haben das Graduiertennetzwerk. Wir wollen die Promovierenden dabei unterstützen und begleiten bei ihrer Promotion und bieten jetzt in einem neu gewonnenen Projekt, das heißt CASE, auch fachrichtungsübergreifende Qualifizierungs-, Vernetzungs-, Beratungs- und Coaching-Angebote an, mit dem Ziel, die Promovierenden bis zur erfolgreich abgeschlossenen Promotion zu begleiten. Nähere Infos findet ihr dann dazu auf unserer Webseite.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Das klingt sehr divers, sehr individuell, aber auch als wäre alles möglich, als wären einem keine Grenzen gesetzt. Bevor wir jetzt aber gleich von unseren zwei Promovierenden hören, wie es bei Ihnen gelaufen ist oder wie bei Ihnen die Promotion gerade läuft, kommen wir zunächst noch zu unseren Cube Facts. Das sind unsere schnellen Fakten zum Staunen und Begeistern. Wusstet ihr das?
Es ist eine Konferenz für NachwuchswissenschaftlerInnen, also explizit für Promovierende gibt, die in jedem Jahr an einer anderen Hochschule für angewandte Wissenschaften stattfindet.
Diese NachwuchswissenschaftlerInnen-Konferenz im Jahr 2000 von der Hochschule Merseburg initiiert wurde und damit in 3 Jahren ihr 25. Jubiläum feiert, das dann wieder hier in Merseburg begangen wird.
Aktuell ungefähr 30 kooperativ Promovierende an der Hochschule Merseburg aktiv forschen und stetig mehr dazukommen.
Wir unseren Promovierenden zahlreiche Workshops und Seminare zur Qualifizierung und Vernetzung sowie individuelle Beratung und Coachings anbieten.
Unser Team Nachwuchsförderung euch bei allen organisatorischen und persönlichen Fragen rund um das Thema Promotion mit Rat und Tat zur Seite steht.
Wir auf unserer Webseite zahlreiche interessante Informationen rund um die Promotion zusammengestellt haben.
Ihr vielfältige Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung während eurer Promotion nutzen könnt und dazu auch mehr Informationen auf unserer Webseite findet.
Das waren unsere Fakten. Nachdem wir jetzt was zu den Hintergründen erfahren haben, zu den Anforderungen und den Rahmenbedingungen, beleuchten wir nun die individuellen Situationen. Wir fragen unsere Promovierenden, was bedeutet es für euch, zu promovieren? Welche persönlichen Erfahrungen habt ihr gemacht? Welche Motivation steckt dahinter? Welche Hürden oder Stolpersteine sind euch vielleicht auch begegnet? Und welchen Ausblick könnt ihr uns geben? Also kommen wir zur ersten Frage. In welchem Bereich und zu welchem Thema promoviert ihr? Und könnt ihr ganz kurz den Inhalt oder die Zielstellung umreißen, also in ein paar Sätzen? Larissa, fang gern an.
Ich promoviere zur Entwicklung eines Referenzmodells für emissionsarme Transportplanung. Um das jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen, es gibt relativ viele Modelle zu planen, wie man möglichst emissionsarm quasi Güter transportieren kann. So sagen wir 5-mal ein Kilo Äpfel zu verschiedenen Standorten. Und dann gucke ich, wie komme ich am emissionsärmsten von A nach B. Meine Idee wäre jetzt, da vorher anzusetzen und zwar quasi zu gucken, wie kann ich das im Vorhinein schon so planen, dass ich quasi emissionsarme Transportmittel zur Verfügung habe und hier so eine Standardisierung zu erreichen. In der Praxis ist es häufig so, dass dort bekannte Routen gewählt werden und die werden dann halt immer genommen. So, das heißt, es soll so eine Art Grundmodell da sein, auf dessen Basis dann eine emissionsorientierte Entscheidung getroffen werden kann.
Okay, das klingt total spannend, total wichtig. Ich sehe auch die Verbindung zur Forschungsschwerpunktmanagerin nachhaltige Prozesse. Sehr schön. Nathalie, in welchem Bereich, zu welchem Thema promovierst du?
Ich bin in einem etwas anderen Bereich unterwegs. Ich komme aus der Soziologie und bin auch in der TU Dresden im Fachbereich Philosophie / Soziologie angesiedelt. Und unter diesen Gesichtspunkten schreibe ich auch die Arbeit, die hat den Titel Strategien der Spekulation im Feld Creative AI. Und ich mache ethnografische Feldforschung und untersuche Künstlerinnen und Menschen, insgesamt Personen, die im Feld Creative AI tätig sind, weil ich herausfinden möchte, wie sozusagen die Art des Spekulierens ist, also der Akt, die Praxis, wie das aussieht und welche Faktoren dazu beitragen, dass sowas sehr gut laufen kann und welche Faktoren dazu beitragen, dass es nicht so gut laufen kann. Und angesichts des momentanen Booms, nenne ich das mal, von AI-Technologien, ist es ganz spannend, um einfach zu sehen, wo vielleicht auch substanzieller Mehrwert da ist und was einfach auch deswegen nicht nachhaltig funktioniert, weil da die geeigneten Faktoren fehlen.
Okay, magst du noch ganz kurz erklären, was AI-Technologien sind, für die, die es vielleicht jetzt nicht rausgehört haben oder nicht wissen?
AI-Technologien ist eigentlich das englische Wort Artificial Intelligence für künstliche Intelligenz.
Okay, vielen Dank. Möchtet ihr kurz erzählen, wie ihr zu eurem jeweiligen Thema gekommen seid, was euch motiviert oder was ist euer persönlicher Bezug zum Thema?
Ja, grundsätzlich habe ich schon in meiner Masterarbeit zu Paketdrohnen quasi geschrieben und da geguckt. Und das war auch so ein Thema, also der Grund dafür war auch die Emissionsorientierung damals schon. Und mein Weg war jetzt ein bisschen anders, als Sandra den aufgezeigt hat. Also ich habe quasi mich erst auf die Lehrstelle hier beworben, als ich noch meine Masterarbeit geschrieben habe und dann im ersten Jahr überhaupt erstmal ein Thema zu finden. Also ich bin nicht in ein Projekt eingegliedert oder so. Also es war dann irgendwie das erste Jahr schon mal damit verbunden, zu gucken, wozu ich am Ende wirklich forschen möchte. Und genau, Gütertransporte machen jetzt insgesamt nicht den Riesenbatzen Treibhausgasemissionen aus. Aber hier ist das Problem, dass die eben in den nächsten Jahren weiter steigen werden. Also die Vorhersagen bis 2050 sind, dass die nochmal um 50% steigen. Und das ist quasi der einzige Sektor in dem wirtschaftlichen Bereich, bei dem das so ist. Und damit ist ja bis 2050 eine Nullemission einfach nicht machbar. Und genau deshalb war das so der Fokus der Arbeit.
Ich verstehe, ganz interessant. Ja, wahnsinnig, kennt ja auch jeder, bestellt seine Päckchen. Und es werden immer mehr interessant, dass es auch so genau bestätigt werden kann, eben aus der Forschung. Und dass du da rechtzeitig auch mit einsteigst. Nathalie, wie war das bei dir mit der Motivation oder deinem persönlichen Bezug? Es klang ja eben auch schon so ein bisschen an.
Genau, also es war ähnlich, dass ich nicht an die Hochschule gekommen bin mit dem Ziel zu promovieren, sondern ich wurde als wissenschaftliche Mitarbeiterin eingestellt im Projekt und mein Chef hat mich dann ermutigt, sozusagen neben dem Job, also ich promoviere nicht innerhalb der Stelle, aber daneben auf jeden Fall das zu machen, weil mir auch gemerkt hat, dass mich das interessiert. Und das Thema hat sich dann so ein bisschen herausgebildet, weil ich selber in einem Kollektiv tätig bin und arbeite, wo wir uns mit KI, mit künstlicher Intelligenz auf eher kreativere Art und Weise auseinandersetzen und dazu auch programmieren und produzieren. Und so kamen dann die Fragen auf und ich hatte dann das Glück, dass ich an der TU Dresden eine Doktormutter gefunden habe, die das auch sehr spannend fand und beschlossen hat, die Arbeit dann zu betreuen.
Ich verstehe. Okay, dann ja. Möchtet ihr noch mal sagen, was ganz kurz vielleicht, was das besonders Spannende an euren Themen ist oder was euch besonders an diesem Thema reizt? Also es klang jetzt auch schon ein bisschen an, wie ihr zur Promotion gekommen seid. Genau, möchtet ihr da noch was ergänzen?
Also grundsätzlich ist es eben der Klimawandel quasi als Basis und da irgendwo seinen Beitrag zu leisten. Und ich habe Logistik als Schwerpunkt schon im Studium gehabt und da war dann eben auch der Fokus drauf, das jetzt in der Promotion weiterzumachen.
Ich glaube, bei mir war es, dass ich sowieso viel abseits des Jobs dann mit künstlicher Intelligenz zu tun hatte und einfach gewisse Fragen aufgeworfen habe. Und ich es total spannend finde, dass ich jetzt im Rahmen von der Feldforschung sozusagen so ordentlich wissenschaftlich mich dem Thema widmen kann.
Okay, sehr spannend. Und warum ist es jetzt bei euch beiden die Hochschule Merseburg mit einem Kooperationspartner, Partnerin geworden und nicht die reine Promotion an der Uni?
Also tatsächlich eben über den Job, den ich hier dann als erstes angefangen habe. Und dann hat da auch mein betreuender Professor quasi für den Job, Professor Sackmann, mich ermutigt, da noch zu promovieren. Und so kam die Kooperation zustande und ich kooperiere mit der Uni Halle und quasi auch mit dem Professor, der damals schon meine Masterarbeit betreut hat, Professor Bierwirth. Und genau, es kam quasi über den Job dann zur kooperativen Promotion.
Das war bei dir, Nathalie, ähnlich, oder?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, im Endeffekt hätte ich auch einfach eine eigenständige Promotion machen können, weil das bei mir nicht daran gekoppelt ist und auch der Lehrstuhl, an dem ich bin, nicht durch Kontakte von meinem Professor hier zustande gekommen ist, sondern ich habe wirklich Türen abgeklappert und ein Jahr gebettelt sozusagen, dass mich irgendjemand annimmt und betreut. Ich glaube aber, in den Geisteswissenschaften ist das auch nochmal anders als in der Logistik. Da ist wesentlich weniger Offenheit gegenüber anderen Fachstühlen, vielleicht mal jemand aufzunehmen. Aber kooperativ habe ich dann vor allem, weil ich wusste, dass ich hier meinen Chef habe, Professor Meissner, der die Arbeit betreuen würde und ich das ganz nett fand und daraus eben die Idee entstanden ist, dass man das dann auch kooperativ integrieren kann.
Okay, da muss man also schon auch hartnäckig bleiben oder sein und auch sich durchsetzen am Ende oder vielleicht auch den langen Atem beweisen. Interessant. Wie ist das jetzt im Moment, an zwei Einrichtungen zu promovieren? Fühlt ihr euch hin und her gerissen zwischen den zwei Forschungseinrichtungen oder geht das eigentlich ganz gut zusammen? Was ist die besondere Herausforderung, vielleicht auch die besondere Chance?
Also ich würde sagen, die besondere Herausforderung war erstmal tatsächlich zu klären, wer wirklich für mich verantwortlich ist. So dass wir haben nämlich jetzt nicht das, was vorhin angesprochen wurde, so eine Vereinbarung, wer für was zuständig ist und so. Also das habe ich bis heute nicht. Aber genau, das war dann eben auch einfach meine Aufgabe, das abzusprechen und dann auch dafür zu sorgen, dass man quasi feste Termine hat, an denen vielleicht auch beide Professoren da sind oder auch einzeln. Das würde ich, glaube ich, als größte Herausforderung erstmal beschreiben, weil das eben in diesem Kooperativen manchmal so ein bisschen unklar ist. Vor allem habe ich mir das Thema selbst gesucht und damit ist es ja dann nochmal so ein bisschen eine andere Situation. Genau, als Chance würde ich eigentlich sagen, dass man dann gleichzeitig natürlich auch zwei Personen von Anfang an hat. Also die vielleicht auch unterschiedliche Expertisen haben und wo man dann eben auch weiß, so bei dem Thema frage ich vielleicht lieber den Professor oder die Professorin und bei dem anderen den anderen.
Spannend. Und bei dir, Nathalie, wie sieht es da aus?
Ich glaube, ich mag, dass ich in Dresden sehr eingebunden bin in die Kolloquien, die da am Lehrstuhl von meiner Doktormutter stattfinden. Dadurch, dass Merseburg nun nicht die soziologisch-geisteswissenschaftliche Fachrichtung hat, fehlt natürlich hier auch so ein bisschen die Basis. Deswegen ist es total schön, dass ich da vor Ort mit anderen Doktoranden, die an verwandten Themen arbeiten und mich gerade zu Methoden etc. austauschen kann. Und ich bin da auch noch als assoziierte Kollegiatin im Schaufler-Lab angebunden, was nochmal eine andere Forschungseinrichtung ist. Und habe dadurch so eine ganz gute Vernetzung, die ich in Merseburg so nicht bekommen könnte, weil hier einfach nicht der Schwerpunkt dafür da ist. Andererseits ist das Gute, dass ich durch Merseburg und die kooperative Promotion habe, zu erklären, warum meine Arbeit relativ, also für soziologische Verhältnisse relativ praktisch ist. Und das hilft auf jeden Fall, weil das auch ein schwieriges Thema ist manchmal in den Geisteswissenschaften.
Okay, interessant. Das heißt, ja, das klingt aber schon auch nach sehr viel Abstimmungs- und Arbeitsaufwand und Bedarf. Wie sieht denn ein typischer Arbeitsalltag für euch aus? Gibt es den überhaupt oder ist jeder Tag anders?
Ich würde jetzt tatsächlich nicht sagen, dass es den typischen Arbeitstag gibt. Also ich habe durch meine Lehrstelle dann immer feste Vorlesungszeiten, die natürlich aber auch mit jedem Semester wechseln. Und da drumherum bastle ich mir dann quasi die Zeit für die Promotion und habe aber auch noch in meiner Lehrstelle quasi mit verankert eine kleine Projektstelle. So, das heißt, wir machen noch Unternehmensconsulting für logistische Themen. Und das ist dann so ein bisschen zu gucken, wie man das dann organisiert. So die Frage quasi. Genau, und im Moment jetzt mit den zwei parallel laufenden Stellen habe ich die Doktorarbeit kurz mal auf Eis gelegt, quasi bis Ende des Jahres.
Okay, das kann, glaube ich, auch jeder verstehen. Nathalie, bei dir gibt es einen typischen Arbeitsalltag?
Nee, also ich habe auch zwei Projektstellen momentan, die beide nicht mit der Promotion zu tun haben. Das heißt, die Promotion ist, wann auch immer ich Zeit finde, irgendwo Zeitfenster, dann kann ich da knapsen. Und dazu kommt noch, dass ich halt immer zwischen Feldforschungsphasen, also wo ich halt im Endeffekt Leute beobachte, und dann den Phasen der Auswertung, das sind dann auch noch unterschiedliche Arten, und da schwankt man ja dann immer so hin und her. Genau, ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon vorgreife, dass es einfacher wäre, wenn ich in gewisser Weise ein Stipendium hätte, weil ich dann mehr Zeit hätte, um mich oder zum Beispiel eine Projektstelle aufzugeben und zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich zwei Tage die Woche nur Promotion. Aber so muss ich halt natürlich erstmal der Lohnarbeit den Vorrang geben.
Okay, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Also jeder, der einen normalen Job hat, fühlt sich, glaube ich, mit diesem einen Job auch ausgelastet. Und ihr sitzt beide hier und erzählt, dass ihr beide zwei Jobs habt und nebenbei promoviert. Larissa, du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, den Zeitplan, das würde mich natürlich nochmal interessieren. Wie lange habt ihr so für eure Promotion geplant? Seid ihr noch im Zeitplan oder welchen Zeitraum habt ihr euch noch so gesteckt?
Ich hatte mir quasi den Zeitraum von 5 Jahren gesteckt, weil die Lehrstelle, die ich hatte, quasi gleich auf 5 Jahre begrenzt war, was eigentlich relativ gut ist. Normalerweise sind es eher so 2 oder 3 Jahre. Habe jetzt auch im letzten Jahr noch 2 Paper veröffentlicht, also habe jetzt insgesamt 3 Veröffentlichungen. Es reicht aber noch nicht ganz nach der Promotionsordnung der Uni Halle, um damit jetzt den Doktortitel quasi zu bekommen. So, und jetzt ist so die Frage, ich werde bestimmt noch mal wahrscheinlich so ein Jahr investieren müssen. Und das ist jetzt aber erstmal kurz pausiert im Prinzip, auch weil das letzte Jahr eben mit den 2 Veröffentlichungen relativ viel war. Also ich bin ein bisschen über meinen Zeitplan, würde jetzt aber sagen, dass es auch nicht unnormal ist in der BWL, dass man auch 6-7 Jahre braucht, um fertig zu werden.
Okay, ja, du wirkst auch noch ganz entspannt und relaxed. Und bei dir, Nathalie, wie sieht es da aus mit einem Zeitrahmen, Zeitplan? Gibt es den überhaupt noch?
Also es war ähnlich wie Larissa, dass ich das auch so ein bisschen an der Dauer meiner Stelle orientiert habe, die ich 2018 angefangen habe, dann aber nicht sofort die Promotion etc. Und hatte dann, ich glaube, es ging so Ende 2019 so richtig los und wurde konkret, dass ich mir eigentlich gehofft habe, dass ich Ende diesen Jahres zumindest mit dem, wie sagt man, mit dem empirischen Teil durch bin und dann nur noch alles zusammenschreibe. Aber durch Corona und solche Sachen hat sich das auch verzögert. Ich bin jetzt so relativ zuversichtlich, dass ich Ende 2023 mit allem durch sein bin, also auch mit der Verteidigung etc.
Okay, das heißt, du siehst auch Licht am Ende des Tunnels.
Hoffentlich, ja.
Genau. Neben euren Jobs und der Promotion nutzt ihr da auch noch Workshops oder Vernetzungsangebote? Also du, Nathalie, hattest das schon so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht auch speziell der Hochschule Merseburg. Also habt ihr da überhaupt noch Zeit oder Kapazitäten, sowas in Anspruch zu nehmen?
Also ja, ich habe hier bei, ich glaube, mittlerweile 3 Workshops teilgenommen, die, glaube ich, auch von Sandra organisiert waren oder halt über das, wie heißt das Graduierten-Netzwerk, genau, das GradNet. Und dann nehme ich immer mal noch an Workshops von Mekosa, heißt das, teil. Das ist so ein Mentoring- und Coaching-Programm Sachsen-Anhalt. Die haben das in den letzten Jahren alles digital gemacht. Das war natürlich relativ einfach. Ist eigentlich, soweit ich weiß, auch nur an weibliche promovierende Studentinnen gerichtet. Und da waren eigentlich sehr interessante Sachen dabei, die mir jetzt auch quasi für den neuen Job, den ich habe, im Projektmanagement und Grant Proposal, also Antragstellung, viel weiterhelfen können.
Okay, also auch dafür bleibt doch noch Zeit. Bei dir, Nathalie, du hattest das auch angesprochen, dass du da aber hauptsächlich in Dresden dich engagierst. Ist das richtig?
Ich habe auch hier, ich glaube, 1 oder 2 Workshops auch dabei. Ich glaube, zum wissenschaftlichen Schreiben. Irgendwie sowas. Genau, und kann hier auch ein Angebot nutzen, dass ich jetzt im Mai mit Erasmus Plus nach Irland gehe und dann nochmal so einen Sprachkurs zu Academic Writing mache, was ganz hilfreich ist für englisches Schreiben, weil man ja vielleicht auch auf Englisch veröffentlichen will und so. Also das ist total super. Und dann gleichzeitig bin ich aber auch viel in Dresden eingebunden, weil ich da in 2 Kolloquien bin und da auch dann wieder Workshops sind, ja.
Okay, das heißt aber, es macht scheinbar schon Sinn, sich als Promovierender auch zu vernetzen und solche Angebote dann doch auch noch wahrzunehmen, auch wenn der Tag schon sehr vollgepackt ist. Sehr schön. Möchtet ihr noch mal ganz kurz was erzählen, welche besonderen Hürden oder Stolpersteine euch begegnet sind in jetzt der Zeit der Promotion, aber auch vielleicht welche besonderen Erfolge ihr verbuchen konntet? Also könnt ihr schon so ein kleines Fazit ziehen?
Besondere Hürden ist so eine gute Frage. Es kommt immer irgendwie eine Kleinigkeit. Also es ist dann einfach, ich glaube, die Hürde ist, dass nicht so richtig planbar ist. Das wäre für mich so die größte Hürde, glaube ich, dass man es irgendwie versuchen muss, neben der Arbeit dann die Zeit zu finden zur Promotion. Und die größten Erfolge waren natürlich die Veröffentlichungen und auch die Konferenzen, also Konferenzvorträge und da natürlich auch mal ein bisschen rumzukommen tatsächlich. Also die erste Konferenz, auf der ich war in Hongkong. Das war irgendwie schon ein Erlebnis. Genau, man sieht irgendwie Sachen, die man vorher vermutlich nicht gesehen hätte und es ist auch eine ganz eigene Welt, so eine Konferenz quasi.
Ja, spannend. Und bei dir, Nathalie, gibt es da besondere Hürden, auf die du jetzt vielleicht auch zukünftige Promovierende hinweisen kannst, die dann jemand anders vielleicht nicht nochmal nehmen muss oder vielleicht auch besondere Erfolge, Meilensteine, die du erreicht hast bisher?
Ich glaube, eine große Hürde für mich persönlich war wirklich die betreuende Doktormutter oder auch Doktorvater zu finden, also weil es sehr lange gedauert hat und mir auch tatsächlich von der Hochschule damals niemand helfen konnte, weil da einfach keinerlei Kontakte in diesem Feld bestanden, weil es halt auch, glaube ich, nicht so üblich ist. Das war teilweise etwas frustrierend und auch, dass ich manchmal dachte, ich lasse es jetzt einfach. Der große Erfolg war dann, als ich die Doktormutter gefunden habe, sozusagen. Und auch, als ich das erste Paper, das jetzt veröffentlicht ist, dass das schon mal raus ist. Und als ich dann vom Schaufler-Lab an der TU Dresden auch eingeladen wurde, da noch als assoziierte Kollegiatin sozusagen hinzuzukommen, was auch mit der wissenschaftlichen Arbeit zu tun hat, ist natürlich dann auch so, wo man denkt, okay, es wird irgendwie gesehen und Leute finden es gut. Ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl.
Das ist schön, das ist schön. Die Finanzierung, war das für euch eine Hürde? Oder ich habe es ja jetzt eher so verstanden, dass das quasi die Basis war, wo ihr dann die Promotion zusätzlich angehen konntet. Wollt ihr das nochmal ganz kurz zusammenfassen oder nochmal ganz kurz erläutern, wie ihr euch in der Zeit jetzt finanzieren werdet?
Ja, genau. Also es war im Prinzip, die Finanzierung dadurch geklärt, dass ich die Teilzeitstelle an der Hochschule hatte. Und jetzt gerade mit 2 Stellen dann auch mal Vollzeit verdiene quasi und darauf aufbauend dann weitermachen kann. Und das Gute daran ist, dass ich dann hier integriert bin, ist auch, dass ich quasi Gelder für Konferenzteilnahmen etc. zur Verfügung habe. Und damit ist die Finanzierung sehr sicher.
Ah ja, das heißt, Stipendium war ja für dich quasi nie ein Thema. Nathalie, du hast das vorhin so ein bisschen, ja, angesprochen, dass du dir wünschen würdest oder gewünscht hättest, ein Stipendium in Anspruch zu nehmen. Das heißt, du hast dich auch jetzt nur, was heißt nur, du hast dich bisher über deine Jobs finanziert. Gab es eine Hürde, warum du dich zum Beispiel nicht für ein Stipendium beworben hast oder war da einfach nicht das richtige Angebot dabei?
Also es ist natürlich, dadurch, dass ich sage mal schon etwas älter bin und nicht mehr direkt nach dem Studium mit Anfang 20, es gibt bei vielen Stipendien einfach auch Altersbegrenzungen, ist halt so. Ich habe mich auch zweimal hier an der Hochschule in Merseburg für das Landesgraduiertenstipendium beworben und dadurch, dass aber natürlich nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen, hat es beide Male leider nicht geklappt und deswegen muss man dann natürlich gucken, wie man sich finanziert. Und das ist immer noch, glaube ich, relativ komfortabel mit den wissenschaftlichen Stellen hier.
Okay, du bist also dennoch zufrieden. Jetzt habt ihr so ganz viel erzählt von eurem vollgepackten Tag. Wie könnt ihr die Arbeit, die zweite Arbeit, die Promotion, alles unter einen Hut bringen und nebenbei noch Alltag, vielleicht auch Familie haben? Habt ihr vielleicht ultimative Überlebenstipps für Leute, die sich vielleicht auch für eine Promotion interessieren oder auch gerade promovieren? Und wie könnt ihr euch motivieren? Also wie schafft ihr es über diesen langen Zeitraum, die Motivation hochzuhalten?
Also zum ersten Teil Freizeit erstmal. Ich glaube, es ist wichtig, dass man versucht, sich die noch irgendwo zu nehmen. ich spiele zum Beispiel Fußball, was für mich immer ein super Ausgleich ist. Oder unternehme eben was mit meinem Freund. Ich habe auch noch lange in der WG gewohnt, während ich promoviert habe. Und das war dann auch immer eine ganz schöne Sache, da abends Leute zu haben, mit denen man sich unterhalten konnte, die tatsächlich auch fast alle selber promovieren. Und dann hat man gleich so ein bisschen einen Austausch gehabt. Und das wäre vielleicht auch was so generell wichtig wäre, dass man quasi auch den Austausch mit anderen Promovierenden hat. Also so als vielleicht kleinen Hinweis, wenn man das nicht, wie ich jetzt, gleich irgendwie da hat, wo man wohnt, dann sollte man sich das irgendwie suchen, weil das irgendwie ein wichtiger Bestandteil ist. Und zur Motivation, naja, grundsätzlich würde ich sagen, es ist immer wichtig, dass man sich ein Thema aussucht, für das man brennt, und dass dann häufig schon Motivation irgendwie genug ist, das auch fertig zu machen. Und ansonsten kommt die Motivation, glaube ich, daher, dass man dann irgendwie, wenn man merkt, es kommt irgendwo an. Also wenn man merkt, dass man vielleicht doch auf der richtigen Spur ist.
Ah ja, okay, das ist spannend. Nathalie, wie steht das bei dir?
Ich glaube, wahrscheinlich muss man schon relativ gut Zeit managen. Das war aber was in meinem Leben nie ein Problem war. Von daher glaube ich, ist das einer der großen Vorteile, dass ich anscheinend ganz gut im Zeitmanagement bin. Und wie Larissa gesagt hat, ich glaube, es ist total wichtig, dass man für das Thema wirklich brennt und dass man es selber spannend findet, weil sonst hält man das nicht aufrecht. Und ich finde es, also bei mir ist oft Motivation, dass ich schon Lust drauf habe, dazu was zu lesen oder zu arbeiten, und es dann auch total cool finde, dass ich die Möglichkeit habe, das machen zu können. Und andererseits ist es aber auch so, dass ich in gewisser Weise auch ehrgeizig bin, also dass ich mir auch selber beweisen will, ich kann das jetzt schaffen. Das ist natürlich auch irgendwie so ein Antriebsfaktor, dass ich halt weiß, ich ziehe das jetzt auch durch und mache jetzt auch irgendwie weiter. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich meine gesamte Freizeit dem opfere, aber dass ich jetzt halt auch unter der Woche versuche, nicht zu viel zu prokrastinieren oder so.
Okay. Das heißt, wenn die Motivation von innen kommt, dann ist sie einfach da und dann bleibt sie auch über so einen langen Zeitraum. Das ist spannend. Ganz zum Schluss würde mich jetzt noch interessieren, wie ist denn eure Perspektive? Ihr habt beide schon so ein bisschen auch angesprochen, wie lange ihr noch für die Promotion plant. Aber wie geht es danach weiter? Wisst ihr da schon? Habt ihr schon Pläne?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gerade nicht so hundertprozentig. Also ich hatte schon immer mal geliebäugelt, vielleicht noch eine Richtung Professur zu gehen. Würde aber, glaube ich, auch voraussetzen. Also ich glaube, wenn ich das machen würde, dann auch eher an der Hochschule. Das heißt, danach ist auf jeden Fall eine Praxisstelle, weil dann müsste man ja auch 5 Jahre Praxiserfahrung haben. Das heißt, wahrscheinlich in die Wirtschaft gehen, irgendwo in einem logistischen Bereich oder vielleicht auch in einem Nachhaltigkeitsbereich, also Umweltbundesamt oder sowas, fände ich auch ganz spannend. Genau, das wäre so aktuell, wären aktuell die Überlegungen.
Das klingt spannend, da drücke ich dir auch alle Daumen. Ich denke, du bist auch so motiviert dahinter, da ja, bin ich gespannt. Wünsche dir auf jeden Fall schon mal alles Gute. Nathalie, wie sieht das bei dir aus?
Ich glaube, ich versuche einfach gar nicht daran zu denken. Aber es gibt in meinem Umfeld auf jeden Fall, ähnlich wie auch bei Larissa, Menschen, die mir raten, auf jeden Fall die Erwägung, sich auf Professuren zu bewerben, weil ich habe die 5 Jahre Praxiserfahrung schon, ich war schon in der Wirtschaft, die ist einfach da, und dadurch könnte man sich auch auf Professuren an Hochschulen bewerben. Und die andere Idee ist, dass irgendwas Cooles kommt und ich dann da. Aber das weiß ich jetzt halt noch nicht.
Ja, aber das klingt doch auch gut. Ich glaube, das können auch total viele Leute verstehen, dass immer dann zum richtigen Zeitpunkt sich auch das Richtige ergibt. Da bin ich auch immer ganz optimistisch. Ich danke euch ganz herzlich für diese tiefen, intensiven Einblicke in eure Promotion, aber auch in euer Leben, in euren Alltag. Ich fand es super spannend. Ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und es hat sicherlich auch vielen da draußen geholfen, die sich auch mit dem Gedanken vielleicht tragen zu einer Promotion. Ihr macht auch ganz viel Mut, finde ich. Was man alles so schaffen kann, ist unglaublich. Ich bedanke mich auch bei Sandra nochmal für die Einblicke in die Hintergründe. Und damit sind wir am Ende unserer Podcast-Folge für heute angekommen. Ich bedanke mich auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für euer Interesse und dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr mehr zum Thema Promotion erfahren möchtet oder euch auch selbst mit dem Gedanken tragt, zu promovieren, dann informiert euch auch gern nochmal darüber hinaus auf unserer Website hs-merseburg.de/promovieren. Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen oder Anregungen habt oder auch selbst gerade an einem spannenden Projekt arbeitet und dies gerne mal im Rahmen unseres Podcasts vorstellen möchtet, dann schreibt uns gerne an podcast@hs-merseburg.de. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns, empfehlt uns weiter und dann freuen wir uns auch auf die nächste Ausgabe unserer Cube Talks.